Ihr Cuts, den kritischen Filmpodcast vom Filmfestival in Venedig, Folge 5, heute mit Ellen Trapp.
Hallo.
Und ich bin Christian Eichler, hi. Ellen, schön, dass du da bist. Du bist keine, kann man sagen, normale Kritikerin oder so, sondern hast einen faszinierenden Job, wie ich finde. Du bist ARD-Korrespondentin, nicht nur für Italien, sondern auch für Griechenland und Malta, ne?
Genau, genau. Und für den Vatikan natürlich.
Und für den Vatikan,
Entschuldigung,
genau.
Bitte.
Deine wievielte Mostra ist das? Deine dritte, hast du gesagt, ne?
Genau, es ist meine dritte. Und die jetzt sozusagen natürlich unter ganz besonderen Vorkehrungen. Also eine andere Biennale als die, die ich zuvor erlebt habe.
Ja, wie ist denn das jetzt für dich? Das würde mich interessieren, ne? Also du wohnst in Rom eigentlich, oder?
Genau.
Genau. Und das muss ja, ich tippe mal, du kriegst Themen an dich herangetragen und pitcht selber Sachen.
Richtig.
Wahrscheinlich als Korrespondentin.
Genau.
Und auf einmal kommt Corona und Italien wird am härtesten getroffen. Wie war das für dich? Hast du dann auf einmal 24-Stunden-Tage gearbeitet und oder wie war das?
Also tatsächlich war Homeoffice bei mir so, dass mein Home mein Büro war. Also ich habe eigentlich ganz normal in Anführungsstrichen weitergearbeitet. Also ich war immer im Büro, weil einfach Fernsehen so schwer möglich ist bei dem Output, den wir gehabt haben. Und
ja,
wir haben aber dann tatsächlich innerhalb des Büros relativ strikte Vorkehrungen getroffen. Also nur die kommen tatsächlich ins Büro, die arbeiten müssen. Also da überschneidet sich am besten nichts. Ganz kleines Team und alle anderen, die tatsächlich zu Hause arbeiten können, können arbeiten. Und dann sind wir eben auch nicht mehr oder konnten ja auch nicht mehr wirklich reisen. Das heißt, wir mussten unsere Berichterstattung oder die Art des Berichtens, suboptimal, aber es ging eben nicht anders, umgestalten. Das heißt, wir haben überall im Land Produktionsfirmen gehabt, Filmemacherinnen wie Francesca Tosarelli im Bergamo beispielsweise, um die
ja
eben besonders hervorzuheben, weil sie eine ganz tolle Arbeit gemacht hat. Und die haben dann sozusagen mit unseren Recherchen sozusagen uns zugeliefert. Oder haben dann gesagt, wie Francesca, ich habe die und die Familie begleitet, das könnte ich euch anbieten. Und so haben wir praktisch wahnsinnig viel Output gehabt, ohne uns großartig zu bewegen. Und das heißt irgendwie, seit wir wieder reisen können, ist es so... ein sehr mir nahestehender Mensch hat mal gesagt, es ist wie wenn du die Kühe nach dem Winter wieder auf die Weide
ja
lässt. Du machst so die Tür auf und alle springen irgendwie ganz wild umeinander und freuen sich ihres Lebens. Und so ist es jetzt eben für uns auch. Wir können wieder reisen.
Ja.
Und das tun wir eben auch. Und
reist ihr viel rum, berichtet viel, wie hat
genau
Corona hier und da
genau
diese Region
genau
betroffen und
richtig
so weiter.
Richtig,
ja,
genau.
Okay, und wie ist deine Arbeit jetzt hier auf dem Festival? Du machst einfach viele Schalten oder Fernsehschalten und so weiter?
Nee, wir machen relativ wenig Schalten, aber wir haben relativ viele Beiträge gemacht. Das heißt, schon vor der Eröffnung der oder der Eröffnungsfeierlichkeiten am zweiten Abend wollten die Tagesschau schon wissen, die Rundschau schon wissen, Brisant schon wissen, wie hat man sich darauf vorbereitet, wie wird es ablaufen?
Ja.
Und so dann die ersten Tage dann, wie läuft es jetzt? Und jetzt ist es natürlich so für Sendungen wie Brisant, die eher natürlich auf die Promis gucken,
ja,
die hier in Venedig da sind oder eben leider nicht da sein können. Die wollen natürlich dann so ein bisschen gucken, wie erleben die das und wie froh sind die wieder da zu sein. Wir haben mit Christian Petzold gesprochen,
ja,
beispielsweise Jurymitglied.
Der schon Corona hatte, ne? Ja.
Der schon Corona hatte und der eben ganz beeindruckend gesagt hat, ich habe 3 Wochen flach gelegen und hatte echt Fieber und jedem,
ja,
der sagt, Corona hat nicht stattgefunden, dem kann ich nur ein Vögelchen zeigen. Und so gestaltet sich jetzt sozusagen unsere Arbeit seit einer Woche.
Aber was du ansprichst, finde ich ganz interessant, weil es ja witzigerweise jetzt hier mein erstes Filmfestival in Venedig und ich hatte auch vorher so das Gefühl, ah krass, man hört, Venedig macht es, ne, kann, muss ja ausfallen und so weiter. Jetzt gibt es hier diese große Sache, es gibt dieses große Festival, aber es ist eben ohne Hollywood oder beziehungsweise ohne die wirklich großen Oscar-Material-Blockbuster-Filme, so Netflix und so, die ja zum Beispiel jetzt einen neuen Charlie Kaufman-Film rausgebracht haben gerade, der wäre ja hier auch wahrscheinlich gelaufen so. Also da hat man so das Gefühl, am Anfang hat es alle interessiert, aber gerade frage ich mich so ein bisschen, also ich lese zum Beispiel relativ wenig, so in, weiß nicht, auf dem Spiegel oder bei Zeit Online oder sowas über das Filmfestival Venedig. Hast du auch das Gefühl, na, Hollywood hätte schon noch mal ein paar mehr Leute hier rüber schicken können?
Also ich glaube tatsächlich für die Bedeutung des Festivals international gesehen, also
ja,
auch weit über Europa hinaus, habe ich das Gefühl, hat Venedig tatsächlich in diesem Jahr nicht die Schlagkraft. Also in den letzten Jahren, die ich jetzt so begleitet habe, da war es tatsächlich so, dass du natürlich immer schon auch mit Alberto Barbera, dem Festivalchef, schon ganz zu Beginn gesagt hast, hahaha, weil ihr seid ja immer diejenigen, die praktisch schon den roten Teppich von Venedig bis nach,
ja,
Hollywood, bis L.A. ausrollen und wer hier gewinnt, gewinnt möglicherweise oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Oscar. Und da weiß ich nicht, ja, wie es dir geht. Genau, Wahnsinnsfilm, wahnsinnsschauspielerische Leistung. Aber sowas, glaube ich, habe ich bisher eben nicht gesehen. Also ich habe viele Filme gesehen, die mich berührt haben auch, die ich toll fand. Aber ich bin, glaube ich, jetzt bislang noch aus keinem Film rausgegangen, habe gedacht, wow, das war jetzt der Wahnsinnsknaller.
Ja, und das nervt mich eigentlich fast so ein bisschen, weil es ist, also es macht eigentlich mehr Spaß bei Filmkritik, nur super Filme oder richtig schlechte Filme zu sehen. Und ich sehe hier ganz viele Filme, wo ich denke so, ja, war ganz okay. So irgendwie. Also wo ich jetzt nicht sage, das ist der schlimmste Film, den ich hier gesehen habe, aber auch nicht genauso mega begeistert bin. Wobei ich doch oft dieses Gefühl habe, dass ich hier in so eine Welt abtauche und dann rausgehe und dann ist man halt hier in der Sonne und denkt sich, ach krass, Kino ist wieder irgendwie. Stimmt, so war das ja, wenn man aus dem Kino kommt. Aber wie ist denn, das würde mich nochmal interessieren jetzt als Korrespondentin, wie siehst du das denn so, diese Symbolkraft davon für Italien jetzt auch, so dieser erste große Akt, man macht jetzt wieder so eine erste große internationale Veranstaltung, nachdem man eben vorher zum Beispiel jetzt in Rom die ganze Zeit rumgehangen hat. Liegt das in der Luft irgendwie? Fühlt sich das besonders an?
Also ich glaube, für Italien ist es super wichtig. Also weil man ganz oft ja den Italienern unterstellt hat, im Land, aber auch aus dem Ausland auf Italien blickend, die haben es am Anfang nicht gebacken bekommen. Also die hatten die Lage nicht im Griff. So weit will ich ja gar nicht gehen.
War noch überrascht davon, ja.
Genau, also das ging eben alles schnell. Das Coronavirus war nicht bekannt. Man wusste nicht, wie man damit umgeht. Vielleicht haben sie falsch gehandelt, aber das, finde ich, ist im Nachhinein immer sehr einfach zu sagen. Und ich glaube, die Tatsache, dass sie jetzt sagen, wir lassen diese Filmfestspiele stattfinden und wir sind super streng, was die Maßnahmen betrifft. Und wir lassen selbst auf dem Gelände, sollen die Leute die Maske tragen und im Kino kontrollieren wir während des Films, wer die Maske trägt. Und wer irgendwie meint, er müsse sie mal eben schnell unter den Rüssel ziehen oder die rutscht gerade bis zum Kinn, da gehen die Mädels und Jungs eben hin und sagen, entschuldige bitte, zieh diese Maske an. Und ich finde, das ist natürlich was, und Barbera hat es uns im Interview vor Beginn auch gesagt, wir können hier in Venedig einfach ein Zeichen setzen. Also wir können sagen, nicht nur wir oder wir können zeigen, wir schaffen das, sondern wir können eben Beispiel sein für ganz viele andere Großveranstaltungen in der Welt, die sagen können, wir holen uns einen Rat in Venedig, wie habt ihr es gemacht oder wir lernen aus Venedig. Und das ist, glaube ich, fürs Selbstbewusstsein der Italiener tatsächlich wichtig. Abgesehen davon sind natürlich die Filmfestspiele für die Italiener ohnehin wichtig, weil das schon nochmal, also es sind ja auch viele italienische Filme hier anzuschauen und das ist schon noch so ein bisschen das Repräsentieren des Dolce Vita, des wir können Kino, Cinecittà, wir haben große Stars und wir können auch international mithalten, sowas. Und das ist, glaube ich, für die Leute, die Italienerinnen und Italiener echt wichtig.
Ja. Ich finde es auch richtig gut organisiert, muss ich auch nochmal sagen. Also ich finde, weil das ist ja der Gag so ein bisschen bei Corona und dieser Pandemie. Sie ist sehr verheerend, aber gleichzeitig sind die Regeln gar nicht so kompliziert. Wenn man einigermaßen weit auseinander ist und eine Maske auf hat, auch wo Leute in Urlaub gefahren sind und dann gesagt haben, wir machen Strandurlaub. Ja klar, das geht natürlich, wenn man da nicht so viele Leute trifft und guckt, dass man, wenn man im Zug sitzt, vielleicht eine FFP2-Maske auf hat. Und ich finde es auch so genau das richtige Maß hier. Man hat das Gefühl, das ist alles sehr durchstrukturiert so, man wird sofort darauf hingewiesen, aber sonst ist es recht entspannt. Und das finde ich irgendwie so ganz gut bei dieser Festivalstimmung. Du hast große Stars gerade so im Nebensatz angesprochen. Ja, vielleicht einer so der größten Stars, der hier ist vielleicht auch nur, weil wir sie zweimal gesehen haben, ist Vanessa Kirby. Wir haben ja schon mal über ihren Film Pieces of a Woman gesprochen, wo es um diese Fehlgeburt geht, die dann so eine ganze Familienkonstellation irgendwie so in den Abgrund reißt. Und jetzt ist ein anderer Film noch mit ihr hier gelaufen. Ich habe ihn gestern gesehen von Mona Fastwold. World to Come heißt der. Und es ist, ich musste so lachen im Kino, weil sie da in einer Szene halt sagt, so ja, ich stelle mir Geburt ganz schlimm vor. Und ich dachte so, ja, warte mal ab bis auf den nächsten Film. Das ist ein Historienfilm. Es geht um zwei Frauen, gespielt von eben Vanessa Kirby und Catherine Waterston, die so im 19. Jahrhundert so an der Frontier sind, irgendwie in den USA. Und ja, zwei sehr vergrämte Männer haben. Es geht viel um Feldarbeit und die sich dann eben ineinander verlieben. Wir haben das ja, will nicht sagen, dass es ein Trend ist, aber so homosexuelle Historienfilme und gerade lesbische Historienfilme sind natürlich gerade öfter gesehen auf jeden Fall. Es ist so eine Ammonite zum Beispiel ist ja jetzt angekündigt und wir haben Porträt einer jungen Frau in Flammen gehabt und natürlich damals Carol und so weiter. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde gerade, dass oft im homosexuellen Historienfilm dieses Verlangen, also weil es ja auch noch über das, was gesellschaftlich erlaubt ist, so hinausgeht. Also nicht nur zwei Leute, die sich verlieben und so aus unterschiedlichen Familien kommen oder sowas, sondern die eben auch eine Liebe haben, die gesellschaftlich nicht gewollt ist, ist immer so ganz stark zu spüren. Und ich fand das hier in diesem Film auch so. Also ich habe das unheimlich gerne gesehen, wie diese beiden Frauen interagiert haben. Ich war da richtig ja, leicht überwältigt, muss ich sagen, von.
Ich auch. Also ich war am Anfang, dachte ich, als der Film begann, also ich bereite mich in den seltensten Fällen so vor, dass ich schon mal gucke, worum es geht. Also weil ich gehe halt
ist
wirklich total blank rein.
Auch so ähnlich,
weil ich dann immer denke, dann bin ich irgendwie am unvoreingenommensten, so rum. Und am Anfang dachte ich, oh Gott, schon wieder Tagebuch und da muss jeder schon wieder jemand das Datum hinschreiben, so eigentlich wie bei Pieces of Woman, was soll das denn? Das verstehe ich gar nicht. Und dann kam mir die Stimme von Catherine Waterston so ein bisschen knatschig, will ich fast sagen, vor und da fing ich schon so ein bisschen an, dass ich dachte, muss ich mir das jetzt wirklich angucken? Und dann kam aber irgendwie der Moment, dass ich total gepackt wurde und dann hat mich der Film auch sehr berührt, weil die beiden Frauen einander, also die Art und Weise, wie sie einander gefunden haben in dieser Situation und in diesem ihrem Leben, eben, du hast es gesagt, 19. Jahrhundert, beide leben auf dem Bauernhof, beide haben eigentlich nichts, haben aber eine Sehnsucht und ein Verlangen nach viel mehr, was natürlich ihre Ehemänner mitnichten erfüllen können. Und am Ende treffen sie sich und ich fand es wahnsinnig, also. Und nicht nur, dass mich diese lesbische Liebe im Film so berührt hat, weil ich gedacht habe, wie toll das auch gespielt war und wie sinnlich und wie schön die Frauen miteinander umgegangen sind. Und ich hatte überhaupt keine, also mich haben die Männer auch gar nicht genervt, sodass man denkt, die Art und Weise, wie sie dann mit den Frauen umgehen, ist irgendwie platt und so 0815, sondern nein, man hat tatsächlich bei beiden Männern gespürt, dass sie merken, dass die Frauen ihnen so abhanden kommen und entgleiten und sie haben aber überhaupt nichts in der Hand, was sie tun können. Also und das
außer
fand
so
ich,
die Kontrolle quasi im Patriarchat so ein
richtig.
Bisschen.
Richtig. Und dann fand ich es eben toll, als ich in der Pressekonferenz war mit den beiden, Catherine Waterston und Vanessa Kirby, dass Catherine Waterston gesagt hat, es ist nicht mal Liebe auf den ersten Blick gewesen, sondern es ist eben die Liebe des Lebens. Und das ist ganz anders als unser Leben. Und überlegt einfach mal und vergleicht diese Geschichte mit eurem Leben. Also wir machen Karriere, wir suchen uns den Job, auf den wir Bock haben. Wir haben Freunde, mit denen wir super tolle, tiefgreifende Gespräche, aber genauso uns auch dusselig quatschen können. Mhm. Und keine Ahnung, also unser Leben gestalten wir so, wie wir es wollen. Wir haben fast alle Möglichkeiten, die es auf diesem Planeten gibt. Die aber überhaupt nicht. Die haben nur diese eine Chance, nur eine Chance. Mhm. Und die sind sie am Ende nicht mal in der Lage auszuschöpfen, weil sie 30 Meilen auseinander wohnen, dann, als sie dann umgezogen sind. Und das fand ich so beeindruckend, weil das ist wirklich auch sehr, sehr gut rübergekommen. Also das fand ich fand es auch ganz toll.
Und es gibt so eine witzige Szene, in der Catherine Waterstons Charakter dann so erzählt, ja, manchmal denke ich so darüber nach, wie das eigentlich bei meiner Oma war, als sie sich hier den ganzen Raum erschließen mussten. Und das war ja richtig schlimm. Heute geht's ja, wir haben ja eigentlich jetzt mehr oder weniger alles. Und man selber guckt es halt und denkt, ja, nee, habt ihr noch nicht. Aber ich fand das auch, vor allem der Charakter von Catherine Waterston ist ja so sehr belesen, sie kommt da nicht raus, sie könnte eigentlich was ganz anderes machen, aber ist halt in diesem Alltag da auf dieser Farm irgendwie so gefangen. Und sie ist auch so verknöchert und verkopft und das mochte ich eigentlich ganz gerne. Wir hören immer ihre Tagebucheinträge die ganze Zeit und man merkt, sie hat eine unfassbare schöne Sprache, in der sie redet, aber kann gar nicht so das ausdrücken eigentlich. Und dann kommt der Charakter von Vanessa Kirby, der eher nicht so hochgestochen redet, aber so eine ganz krasse Brisanz hat irgendwie. Also diese Frau auch, ne, rote Haare und die lodert ja fast,
Wahnsinn.
Auch wenn sie nur da steht. Also das ist wirklich eine krasse Präsenz, finde ich. Und wie die so ganz langsam zusammenkommen. Und es war, manchmal gibt es ja diesen, sagen ja manchmal so heterosexuelle Leute, die eine lesbische Liebe nicht verstanden haben oder so, sagen dann so, ja, das war ja eine tolle Freundschaft. Aber hier muss ich sagen, das war irgendwie aber so beides. Also es war eine Liebe, die auch eine Freundschaft war, so wie es ja auch in der richtigen Liebe ist. Und das fand ich auch irgendwie ganz schön zu sehen. Und so von der Form her, ich war manchmal so ein bisschen an Tarkovsky, gut, vielleicht auch, weil ein Haus abfackelt in der Mitte des Films erinnert, aber der hat auch, der hatte so ein komisches Format gehabt, der Film. Es war irgendwie nicht 4:3, ich weiß nicht genau, was es war.
16 mm war auf 16 mm gedreht.
Und es hatte sowas von so alten Postkarten vielleicht, ich weiß nicht, also mich hat es eher so an die Sowjetunion oder so erinnert, aber es hatte wirklich auch schöne Einstellungen. Also ich fand, es war nochmal irgendwie ein anderer Weg, sich dem zu nähern, wird nicht jedem gefallen, aber war schon eins meiner Highlights auf jeden Fall.
Und zwei Sachen, die mir noch wichtig sind. Ich fand es total interessant, dass die gestern auch nochmal in der Pressekonferenz erzählt haben. Die haben das ja in Rumänien gedreht. Und sie haben sozusagen natürlich dann alle irgendwie hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, alle aufeinander gesessen. Also die haben ja praktisch da, abgeschieden von der normalen Welt, diesen Film abgedreht. Und ich finde ja dann kann ich mir, also so stelle ich mir vor, wenn ich so unsere kleinen Drehreisen mir so als Vergleich herbeihole, Das wird ja dann, hat ja dann so einen Familiencharakter, wenn du dann nur die Leute am Set hast und wohnst und drehst irgendwo, wo es keine Zivilisation mehr gibt.
Könnte auch ein Corona-Film eigentlich sein.
Ja. Genau. Und den zweiten Aspekt, weil du es eben nochmal angesprochen hast, dass sie ja erzählt hat, den Vergleich zu ihrer Großmutter im Film gebracht hat. Und ich dachte mir dann auch, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, wir denken ja auch, wir haben alles.
Ja, klar.
So. Und wie wichtig es ist, dass wir eigentlich auch unser Leben oder das, was uns so begegnet, womit wir tagtäglich umgehen müssen, einfach auch nochmal hinterfragen. Ist es richtig? Ist es wichtig? Brauchen wir das? Kann man das nicht ändern? Können wir es nicht irgendwie weitertreiben? Und ich finde, das ist für mich immer ein schöner Film, wenn ich irgendwie immer nochmal was für mein eigenes Leben mitnehme, wo ich mir denke, welche Botschaft ändert jetzt meine Denke vielleicht zumindest für
muss raus Wochen. Aus der Farm.
Ja, genau.
Sag mal, Casey Affleck, der spielt ja den einen Ehemann, der war nicht hier, oder?
Nee, der war nicht da, genau.
Bei dem ist es ja noch so, dass er, da gab es ja diesen Fall mit sexueller Belästigung, ne, dass ihm so zwei Frauen, die am Set von diesem Film, den er mit Joaquin Phoenix gemacht hat, diese Mockumentary, quasi gesagt haben, er hätte sie sexuell belästigt und so weiter. Die haben sich dann außergerichtlich damals geeinigt und sowas, aber er ist so ein bisschen... Naja, persona non grata kann man nicht sagen, weil er macht weiter Filme, aber er ist so ein bisschen, er hat ja dann auch diese, den Oscar für die beste Schauspielerin, glaube ich, nachdem er halt gewonnen hatte für Manchester by the Sea, nicht präsentiert und sowas, hat sich so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ich finde es so ein bisschen interessant, dass er so, der auch so einen anderen Film gemacht, wo, glaube ich, eine Frau in einer Welt voller Männer irgendwie überlebt und jetzt so einen sehr halt eigentlich feministischen Stoff. Ich finde das ganz interessant, dass Casey Affleck hat den Film auch produziert. Inhaltlich kann man da natürlich nicht so viel zu sagen, weil die haben sich außergerichtlich geeinigt, was da genau passiert ist, aber... wollte ich auch nochmal erwähnt haben, dass Casey Affleck hier mit drin hängt in dieser Sache. Kurz im Vorgespräch abgeklärt, was wir für Filme gesehen haben. Unter anderem auch Never Gonna Snow Again von Małgorzata Szumowska, falls ich das richtig ausgesprochen habe. So eine der berühmtesten Regisseurinnen Polens. Und du meintest, du hast sie nicht so ganz gerafft, oder? Und bei mir war natürlich auch am Ende so ein bisschen so. Aber am Anfang ging er noch so in so eine Richtung, wo ich dachte, aha, ich bin noch so ein bisschen mit dabei.
Genau, also ich fand den Utgoff heißt er, glaube ich, den Hauptdarsteller, den fand ich toll. Ich fand den
unfassbar,
Film,
fand ich den
also Film, der hatte wirklich eine wahnsinnige Präsenz und ich fand den Film auch wahnsinnig schön gedreht. Mhm. Und ich finde, es kam ganz viel rüber über Arm und Reich, über moderne Gesellschaft. Jetzt kann man so weit gehen sagen, im Kapitalismus, weil alle wollen das gleiche Haus haben, alle wollen irgendwie bloß, dass der Nachbar ein bisschen weniger hat als man
selbst. Das war eindrucksvoll, ne?
Das
ist er spielt jemanden, der aus der Ukraine, aus Pripyat eigentlich kommt, also von Tschernobyl und quasi jetzt da Immigrant ist in Polen, in so einer gated Community. Und dieses Setting fand ich, also diese Häuser, die fast so aussehen wie Paläste, aber gleichzeitig steht da auch noch der Begrenzungszaun rum und es wachsen halt keine Bäume, weil man das halt alles so abgeschottet hat und jeder hat dasselbe Haus und alle wollen irgendwie schöner sein als die anderen. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie man dieses Genre-Film nennt, wo jemand in so eine Community reinkommt und man lernt richtig so ein paar ulkige Charaktere kennen und kennt die dann so ein bisschen besser. Plus so Home Invasion, ne? Also wie bei Parasite oder wer sich noch an Borgman erinnern kann, so jemand von außen kommt da eigentlich rein und er ist quasi so ein Wunderheiler-Masseur, also er hat irgendwie magische Hände, er massiert hauptsächlich die Frauen dieser Menschen, die da leben, hypnotisiert sie dann auch später, sie sind auch alle sehr so sexuell zu ihm hingezogen und er hat so ein Babyface, aber so einen ganz gestählten Körper und so eine ganz krasse Anspannung, finde ich, ne? Also ich fand das
Wahnsinn.
Auch so einen wahnsinnig interessanten Männerkörper, den einfach so für 2 Stunden irgendwie zu beobachten, aber dann fragt man sich so ein bisschen, ne, wo kommt er her? Übrigens auch wer weiß, wie Tarkovskis Stalker endet, das ist auch so ein bisschen hier eine Szene aus seiner Kindheit. Also man könnte das quasi als so eine Fortsetzung sehen. Er hat irgendwie übersinnliche Fähigkeiten, man weiß nicht genau warum. Man weiß aber auch am Ende nicht so genau warum, oder?
Nee, und er löst sich ja dann, also bei dieser Zauberaktion da in der Schule, dann verschwindet er, zaubert sich selber und man fragt sich so, ist ein Aspekt des Films, also wir haben dann ganz viel drüber gesprochen, sagen wir mal so, weil wir dann gedacht, ich habe dann als Witz im Anschluss gesagt, weil wir morgen früh ein Interview mit Regisseurin und ihm eben haben, da habe ich gesagt, oh Gott, wir müssen das Interview absagen, ich weiß nicht, was die fragen, so, ich habe den Film nicht verstanden.
Ja. Und dann aber haben habt wir ihr heute gemacht, das Interview, ja?
Nee, wir haben es morgen früh.
Okay.
Und haben dann aber irgendwie mit einer Kollegin haben wir noch lange beieinander gesessen und haben dann sozusagen die einzelnen Aspekte uns rausgepickt. Also sprich, er ist ja möglicherweise illegal unterwegs als Masseur.
Ja.
Das kommt ja auch sozusagen. Also das heißt, wenn wir davon profitieren können als Gesellschaft, dann kann derjenige, der zu mir zum Arbeiten kommt, auch gerne ohne Papiere kommen und schwarz. Ja, die Hauptsache, ja. Ich profitiere davon. Mhm. Ich stelle keine Fragen. Dann wohne ich in dieser Community und wer mein Nachbar ist, interessiert mich aber auch nicht. Dann ist der eine Ehemann natürlich irgendwie fremdgegangen bei der Nachbarin drei Häuser weiter. In dem Moment, wo der Ehemann immer irgendwie vom Hof geritten ist, kam halt er mit seinem wunderbaren Rennrad vorbeigefahren oder in seinem Turbo-Jogging-Dress und ist dann irgendwie da reingestiefelt. Und da fragt man sich ja so, Interesse am Nachbarn null, aber irgendwie, ich keine Ahnung. Also es hat so ganz viele Fragen bei mir aufgeworfen, wo ich jetzt gar nicht sagen will, das war ein schlechter Film. Abgesehen davon ist es eine Koproduktion des Bayerischen Rundfunks, aber ich bin halt eben, also man konnte so viel drüber reden und zwar heute, wir haben die Pressekonferenz auch schon mal angehört und da haben die eben auch gesagt, wir wollten halt einfach auch viele Fragen aufwerfen über unsere Gesellschaft, möglicherweise auch über die polnische Gesellschaft, die ja auch eine gespaltene ist und von daher eben, ich fand ihn nicht schlecht, ich bin aber auch morgen auf die Interviews noch mal gespannt.
Ja. Und dann haben wir einen Film gesehen, Dear Comrades heißt der, von André, jetzt muss ich das hier ablesen, ich kriege glaube ich nicht richtig hin, Konchalowski, gar nicht so schwierig, André Konchalowski, der ist, hast du diesen Film von Pavel Pawlikowski, Ida gesehen, damals den Oscar bekommen hat, da ging es um so eine Nonne auch, nee, der spielt hier in Russland, aber in Polen, der ist auch so gedreht, auch 4:3, auch schwarz-weiß und hat auch so Bezüge zur Sowjetunion. Ja, und hier sind wir in so einer Kleinstadt, ich habe jetzt nicht nochmal jetzt alle Daten rausgesucht, aber es geht um eine Kleinstadt und es geht darum, dass da, wir sind 1962 in der Sowjetunion und es ist mittlerweile so, das war ja ein großes Problem auch des Sozialismus oder Kommunismus damals, dass man irgendwann die eigene Bevölkerung nicht mehr richtig mit Gütern und vor allem mit Nahrung versorgen konnte und hier merken wir schon, die Preise werden teurer und wir folgen so einer Frau, die da so im Stadtrat in der Partei ist und gleichzeitig gibt es dann so einen Arbeiteraufstand in so einer Fabrik und die müssen damit umgehen und quasi so dieses ganze Sowjetsystem kreist diesen Ort ein und nähert sich dem so ein bisschen. Es ist ein bisschen so wie bei Chernobyl, auch wie bei dieser HBO-Serie so, dass auf einmal passiert da was und dann muss gehandelt werden und wir haben hier aber noch andere Akteure. Also wir haben einmal die Partei, dann haben wir die Armee und dann haben wir noch den KGB und die senden alle so unterschiedliche Leute da rein und ihre Tochter arbeitet eben in dieser Fabrik und ist auch bei diesen Aufständen mit dabei. Und genau, die haben ja eben einfach genug von dieser Gängelung quasi der Partei und weil die Preise erhöht werden sollen und dann sagen die Parteifunktionäre, ja, aber wenn wir die Preise erhöhen, dann wird ja alles im Überfluss da sein und so weiter und habt euch mal nicht so. Und das ist so sehr starr gefilmt, wir sind viel auf so Sitzungen in Hinterzimmern, dann muss man vor den Demonstranten fliehen, dann sind wir bei so, ja, so Parteibesprechungen, wo es natürlich viel so hierarchisches Hickhack und so weiter ist und ich fand das sehr eindrucksvoll, muss ich sagen, wie das gemacht hat. Ich fand das auch, manchmal sieht man hier so Filme, wo man denkt, ah, sieht aus wie ein Fernsehfilm und sowas. Das fand ich diesmal nicht. Ich fand, das war sehr, also ist eher wie Fotografien, würde ich auch wieder sagen, aus der Sowjetunion. Nicht vielleicht wieder, nicht wie Filmaufnahmen, aber eher so wie Fotos. Ja, hat sich dann auch so eine persönliche Geschichte zugespitzt. Und da hatte ich auch das Gefühl, vielleicht die anderen wollten vielleicht bei Never Gonna Snow Again Fragen aufwerfen. Hier hatte ich so das Gefühl, man will wie so eine Milieustudie, man will mal so eine ganze Generation abbilden und zeigen, wen gab es da eigentlich alles, wie funktioniert da eigentlich dieser Apparat anhand von ganz viel so einzelnen Charakteren.
Also ich fand die Geschichte auch spannend und interessant und ich fand es eben auch wahnsinnig schön gedreht und ich würde dir zustimmen, es ist fast irgendwie wie eine Aneinanderreihung von Fotos, weil das haben die wirklich mit dieses Statische, was dann praktisch ja auch irgendwie für das System steht, was eigentlich nicht nicht durcheinander zu bringen ist, aber in dem Moment ja doch von außen. Das hat mich schon, das fand ich auch toll, das fand ich wirklich auch sehr, sehr gelungen. Ich weiß nicht so richtig, warum, und überlege mir dann immer, vielleicht liegt es auch daran, dass ich sowas dann im Original sehe und dann irgendwie einfach noch unten schnell die Untertitel mitlesen muss. Aber es hat mich eben überhaupt nicht so richtig berührt. Obwohl die Protagonistin, eben diese Stadträtin, deren Tochter verschwindet, deren Vater irgendwie Alkoholiker ist, der zu Hause irgendwie auch ein bisschen gaga durchgeht, die irgendwie so eine Liebschaft am Laufen hat und dann hilft dir nochmal jemand und der verknallt sich, glaube ich, auch in sie. Also es gibt schon auch ganz viel Emotionales, aber ich bin irgendwie rausgegangen und habe dann auch gedacht, ja, ist jetzt kein Film, wo man jetzt sich für schämen muss, aber es ist eben auch kein Film, aus dem ich rausgehe und sage, das ist jetzt anders. Das war bei Quo Vadis Aida, über Srebrenica, da bin ich wirklich rausgegangen und wenn ich es schon allein sage, kriege ich jetzt Gänsehaut. Der Film hat mich total geflasht. Also ich fand die Protagonistin Wahnsinn. Also die hat auch, ist für mich bisweilen die beste Hauptdarstellerin im Wettbewerb. Ich fand den Film auch wahnsinnig gut gedreht. Es war total dynamisch. Es war auch ein echt super wichtiges Thema. Und das, wenn ich sozusagen die vergleichen würde, allein von der Emotionalität, hat mich Dear Comrades total zurückgelassen.
Und ich glaube, so ein bisschen war das vielleicht der Punkt auch, also dass so ein bisschen gezeigt werden sollte, wie starr man in diesen Rollen drin war, selbst noch wenn man zu Hause am Küchentisch saß, da hat man dann vielleicht mal den obersten Knopf der Bluse irgendwie aufgeknöpft und war ein bisschen lockerer, aber sonst war man ja die ganze Zeit so unter Anspannung und ich finde das so, also der Film hat das manchmal so abgedreht und im Hintergrund ablaufen lassen, aber da waren ja Sachen, also da wurden ja dann so Demonstranten niedergeschossen auf diesem Platz und dann rufen sie da irgendwie, telefonieren sie mit Moskau. Und dann wird gesagt, ja, wir kriegen das Blut nicht aus. Also die wollen das ja abschotten und dass niemand davon erfährt, weil natürlich, man will natürlich im Arbeiterstaat keinen Arbeiteraufstand. Und dann wird dann gesagt, so ja, wir kriegen das Blut nicht aus dem Boden rausgeschrubbt, das ist zu heiß, das ist da schon eingebrannt. Und dann sagt er am Telefon, ja, da muss der Platz einfach neu betoniert werden.
Und zwar sofort.
Und zwar sofort, ja. Und dann sieht man das. Ne? Und diese Sachen und wie sie dann ihre Tochter scheinbar verliert, man weiß es halt nicht über lange Strecken des Films, wo ist die jetzt? Und sich das fast, die Emotionen fast nicht rauslassen kann dazu, weil immer irgendwer da ist, bei dem man nicht weiß, was denkt er jetzt darüber und so weiter. Das wurde schon ganz gut rübergebracht. Ich sehe es auch gerne. Ich habe nur da gedacht, das hätte ich fast wieder lieber in Farbe gesehen. Ich sehe einfach total gerne so, wenn man so dieses Sowjetreich wieder versucht so aufzubauen und sowas. Also ich fand es visuell auch ganz cool. Aber genau, was hast du noch gesehen, was du mochtest?
Heute
an sich
Morgen?
So, einfach so. Gute Sachen.
Heute Morgen habe ich gesehen One Night in Miami. Da ging's
von
um
Regina King ist der, ne?
Regina so und so, genau. Ja. Und das ist der Film über Cassius Clay, der sozusagen über Nacht zu Muhammad Ali wurde, an der Seite von Malcolm X. Und den fand ich auch toll. Den fand ich, das war wie ein Kammerspiel.
Ja, die treffen irgendwie so in so einer Bar alles aufeinander. Das klingt halt eigentlich ganz schön geil.
Also er gewinnt, Cassius Clay gewinnt den Kampf seines Lebens, ist Weltmeister. Und dann sind eben wie seine Buddies bei ihm, seine Freunde, unter anderem eben Malcolm X. Und Malcolm X ist aber traurig, dass Cassius Clay seinen Kumpels eben noch nie erzählt hat, dass er am nächsten Tag konvertieren will, weil er gerne zum Islam übertreten möchte und den muslimischen Glauben annehmen möchte. Und daran entfacht dann eine Diskussion in einem Zimmer von einem Motel. Also, und die ist sehr innig. Und man weiß eigentlich, die Jungs sind ganz dicke Freunde, kennen sich schon seit Ewigkeiten und wissen einander auch zu schätzen, aber haben eben einer der Musiker und eben Malcolm X so unterschiedliche Meinungen, dass sie sich wirklich bis aufs Blut streiten, aber am Ende dann doch Freunde sind. Und die Tatsache auch, dass...
Worüber streiten sie sich genau?
Über den Glauben, über das, was man will, über das, wie man Leute begeistern kann, wie man sozusagen das Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß verbessern kann, statt irgendwie mehr Stimmung zu machen, mehr aufzuheizen. Und es ist eben in diesem Zimmer in den 60er Jahren. Und Cassius Clay ist gerade Weltmeister geworden und man würde sich, oder ich habe mir dann gedacht, natürlich findet auch am Schluss dann statt. Eigentlich müsste das jetzt eine Riesensause geben, eine große Weltmeisterparty und da fließt dann Shampoos aus Flaschen in rauen Mengen und so weiter. Ja. Und stattdessen sitzen sie da beim Topf Vanilleeis und einer hat noch einen Flachmann, aber Cassius Clay soll ja eigentlich keinen Alkohol mehr trinken. Und zwar, und das hat mich total beeindruckt. Den fand ich auch wirklich sehr schön. Er war nicht nur sehr, es waren ganz tolle Schauspieler, also die ich auch nicht kannte, muss ich sagen. Und der war sehr, sehr, sehr sehenswert. Also auch für Leute, die, ich habe dann irgendwie so mit Freunden in Deutschland gesprochen, die auch Muhammad Ali Freunde, Fans waren und die dann gesagt haben, wann kommt der in deutschen Kinos, weil der war wirklich, ich kenne den und habe immer die Kämpfe gesehen. So. Also das war auch ein Film, der toll war, aber auch nicht im Wettbewerb gelaufen.
Ja, finde ich auch spannend, dass sie den macht jetzt auch so zu der Zeit. Ist eigentlich ganz cool, dass man in diese Thematik reingeht. Genau, Regina King ja den, also ist ja eigentlich Schauspielerin, hat ja den Oscar gewonnen für Beale Street 2019, ist auch ihr Regiedebüt. Also muss ich mir wohl nochmal auf die Liste schreiben.
Hast du Greta gesehen?
Ja, wie fandst du den? Ich frage schon so, wie fandst du den? Genau.
Also es war kein Kinofilm. So. Ja. Also der läuft ja im November in der ARD.
Okay. Und du weißt ganz genau, wo die Sachen überall
sind. Nee, aber darüber habe ich ein Stück gemacht. Und bin irgendwie rein und war total positiv überrascht, weil es eben Momente gab von, also was total gut war, ich fange andersrum an, dass Greta und die Politiker weltweit, die sie einladen, sich für ein Selfie mit ihr schmücken wollen, die sprechen nicht, keine gemeinsame Sprache.
Ja.
Und ich finde, es kommt nichts deutlicher in dem Film raus als das. Also wenn Emmanuel Macron der Erste ist, der den Cool J gibt und sagt, ich lade mir mal die Greta schön nach Paris ein und steht da beim Smalltalk und aus lauter Hilflosigkeit sagt dieser Mann zu Greta, du liest schon viel über Klimawandel und so. Und dann sagt sie...
I'm kind of a nerd, ja.
Ja, genau. Und ich dachte mir so, oh Gott, das ist so hilflos. Und die Rede auch im EU-Parlament, wo sie ja sehr emotional war, fast geweint hat. Und sie hält diese Rede und dann hält Juncker die Gegenrede in Anführungsstrichen.
Geht gar nicht auf sie ein.
Und die hat... Der geht ja, also ich meine, das hat nichts miteinander zu tun und das zeigt, und das waren jetzt nur zwei Beispiele von vielen, die zeigen, die ganze Welt schmückt sich mit einem Mädchen, die mit Fakten argumentiert, aber eigentlich sind sie offensichtlich mitnichten an dem interessiert, was sie zu sagen hat.
Fand ich auch interessant an der Doku, da haben wir gar nicht, wir haben mit Daniel Kuttenschulte, da habe ich schon mal drüber geredet, so... Da meinten wir es schon alles so ein bisschen, aber sehr plakativ, der Soundtrack und so weiter und so fort. Aber ich fand auch, was du jetzt sagst, das war mir nämlich eigentlich auch noch wichtig. Es ist ja auch ein großes Problem, was Fridays for Future haben und vor allem jetzt zu Corona, wo sie ja nicht mehr richtig demonstrieren können und so. Es gibt den Soziologen Raul Zelig, der hat gerade ein ganz gutes Buch über so grünen Sozialismus geschrieben und da meint er auch, dass die meisten linken Forderungen, also selbst bei Bismarck oder sowas, eigentlich immer nur durchgewunken wurden von den Konservativen, weil sie dachten, shit, wenn wir das nicht machen, dann rasten die Leute aus. Und das haben wir letztes Jahr, glaube ich, gespürt, als Fridays for Future wirklich so krass auf der Straße waren, da haben wir sowas gespürt bei den Mächtigen, okay, irgendwann wollen wir aber auch mal, dass die Kinder wieder in die Schule gehen, also geben wir denen lieber ein paar Brotkrumen. Und dieses sich ablichten lassen, das finde ich gerade bei Macron geil, weil er ist ja da vorher so, bevor sie ihn trifft und dann sagt so ein Mitarbeiter von ihm, und welche Präsidenten hast du sonst noch alle getroffen?
Ja.
Und sie, ja, keinen. Und dann sagt er, okay. Und
ach,
dann
und
merkt man aber
Schweden,
so, in Schweden
ja,
auch nicht,
nö,
genau,
nee,
die wurden wir noch nicht eingeladen. Und das fand ich auch, dieses nochmal ein Selfie machen. Ich meine, Merkel hat ja jetzt erst gerade vor kurzem sich nochmal mit Luisa Neubauer und Greta Thunberg und sowas getroffen. Und klar ist es aus deren Sicht verständlich, dass sie da hingehen. Aber ich glaube tatsächlich, die richtige Arbeit ist auf der Straße. Und natürlich mit den Wissenschaftlern, Scientists for Future und so zusammen. Aber das fand ich auch nochmal ganz eindrücklich daran zu sehen. Vor allem nicht nur das in Szenen zu sehen, sondern auch, wie es bei ihr ankommt. Weil sie ja dann irgendwie so merkt, shit, das bringt ja eigentlich gar nichts, so dieses ganze Hin und Her.
Auch also es gab eben, also von daher fand ich, es gab verschiedene Szenen, die ich spannend fand. Auch ein Interview, glaube ich, war mit einem italienischen Journalist und dann sagt der, ah ja, und Greta, du leidest am Asperger-Syndrom. Und dann sagt sie so, leiden?
Ja.
Ich hab's.
Ja,
so.
Das fand ich auch gut. Ja.
Und das sind so viele Beispiele gewesen und ich fand es dann einfach mal schön zu sehen, vielleicht weil ich das nicht kenne oder weil ich es nie gesehen habe oder weil man dann doch irgendwie oder ich mich dann frage, wer ist eigentlich Greta Thunberg, dass ich es mal schön fand zu sehen, wie sie auch hinter den Kulissen ist, also dass ihr Vater sagen muss, du musst jetzt was essen und es ist mir total wurscht, ob die Demonstranten auf dich
habe
warten
auch schon
müssen.
Diese Bananenszene war, glaube ich, meine Lieblingsszene, wie er da steht und sie so missmutig da diese Banane isst, weil Papa das gesagt hat. Ja.
Und das fand ich spannend, weil ganz viel ja auch darüber diskutiert wurde, wer steuert dieses Mädchen und welche Rolle spielen die Eltern?
Auch wie sie ihre eigenen Hasskommentare so auf dem Handy vorliest, ne? Wo
genau.
Leute sagen, die spinnt und die ist wahnsinnig und sowas und sie muss da so ein bisschen lachen. Ja.
Und die Tatsache, denn Papst Franziskus lädt sie ein, ja, ich erinnere mich gut daran, Greta Thunberg kennt sie auch in Rom und dann guckt sie das halt an und eben gackert halt so los, was sie, wie komisch sie halt guckt oder so.
Ja.
Und dann haben wir so gelacht, die wir hier waren, weil wir ja auch Papstreisen, den Papst auf Reisen begleitet haben vor Corona oder du irgendwie so zur Audienz gehst und sowas. Und wir haben immer Witze gemacht, weil da immer so ein Vatikan-Fotograf dabei ist und für das Foto für Mama und Papa oder für Tante Maria und Onkel Walter schenkst du denen dann das Foto, du mit dem Papst. So. Und dann denkst du natürlich, wenn du dran bist, darfst du halt nie blöd gucken. So. Und du kannst schwören, es gibt kein Foto von mir, wo ich mir nämlich das Gleiche passiert ist wie Greta, wo du dann glotzt, als hättest du BSE, weißt du, weil du dann so freundlich bist. Und der Moment ist halt total all. Aber, und das fand ich eigentlich, um zurück zum Film zu kommen, das Gute an dem Film, weil mich es so ein bisschen traurig gestimmt hat, dass dass Politik Greta nutzt, um sich zu schmücken. Sie aber immer noch, glaube ich, in der Tiefe ihres Herzens getrieben ist von dem Wunsch, den Klimawandel voran, also den aufzuhalten und was zu tun, damit auch diese Generation eine Zukunft hat. Und sie redet und redet und alle ignorieren sie. Und das fand ich, von daher fand ich das eigentlich, hat mir das auch wieder was gegeben und ich fand es gut. Also ich fand den Film nicht schlecht.
Ja. Eine Minute, als ich noch was über einen Film, den ich noch gesehen habe, La Nuit de Roi heißt das, der spielt in der Elfenbeinküste und es geht, als ich das gelesen habe, kurz die Kurzbeschreibung und diesen ersten Shot gesehen habe, dachte ich, ah, das ist ja richtig geil, das spielt in so einem Hochsicherheitsgefängnis und der erste Shot, da siehst du, wie eine Kamera über den Dschungel fliegt und dann so nach oben schwenkt und dann siehst du dieses Gefängnis und der Gag ist, das wird von den Insassen geleitet. Klingt eigentlich wie so ein Stallone-Film aus den 80ern oder irgendwie sowas. Die Insassen haben das Gefängnis jetzt in ihrer Hand. Ist nicht so ganz so. Also es gibt quasi Soldaten und Wärter, die draußen sind, aber innen drin ist ein Mann, der Blackbeard genannt wird und der hat das so ein bisschen in seiner Hand und wir begleiten so einen neuen Insassen, der reinkommt und wie in so einem typischen Knastfilm halt erstmal so der Neuling ist, aber er muss sich jetzt nicht über Wochen hocharbeiten, sondern dieser ganze Film, also ne, die Nacht der Könige oder The Night of Kings heißt er auf Englisch, spielt auch nur in einer Nacht, denn er wird direkt, also wir sehen, dass das da so ein richtiger Kult ist, auch mit eigenen Regeln, eigenen Namen, einer eigenen Religion und er wird zum Roman, heißt das, erkoren. Er soll in der Nacht des Blutmondes eine Geschichte erzählen und dann steigt der Mond auf und er muss sich halt irgendwas ausdenken, was er jetzt erzählt vor diesen Männern, die halt alle aufgepumpt sind und was hören wollen und weiß ich nicht was und dann da Randale machen und dann fängt er an, so ein bisschen eine Geschichte von einem Schulfreund von sich zu erzählen, der dann später so sein Bandenkumpel war und umgebracht wurde und merkt dann, dass sie das nicht so geil finden und schmückt das dann immer weiter aus, sodass das wie so eine historische Geschichte der Elfenbeinküste dann irgendwann wird mit Königen und Königinnen und Magie und irgendwann wird geflogen und ein Elefant wird beschworen und keine Ahnung was so. Gibt es so ein paar andere Filme, The Fall zum Beispiel so, oder dieses typische Scheherazade-Ding, ne? Zeit kaufen, indem man immer weiter so Geschichten erzählt. So. Und es ist ganz cool, aber ich war da auch so ein bisschen drin, wie bei vielen Filmen hier und wie du vielleicht auch bei Dear Comrades und dachte so ein bisschen, so richtig fühle ich das alles nicht. Also es ist irgendwie gut aufgebaut und da wird rumgeschrien und da muss jemand eigentlich unter Todesangst, weil er denkt dann, er wird am Ende umgebracht, da seine Geschichten erzählen, aber es wirkte auch so ein bisschen albern auf mich. Also ich fand die Idee so nicht schlecht und der war, wie viele Filme hier, finde ich übrigens ganz angenehm, im Vergleich auch zur Berlinale manchmal, die sehr kurz sind, aber auch auf 90 Minuten war ich da so ein bisschen raus. Viel mehr habe ich auch nicht so dazu zu sagen.
Hast du Disciples gesehen?
The Disciple, das ist dieser über die indische Musik, genau. Ne? Der Film. Ja.
Disciple, okay.
Ich habe Daniel Guttenschulte fand ich gut, dann habe ich sehr Schlechtes nur gehört darüber.
Okay. Also das war der einzige Film, bei dem ich nach 35 Minuten schreiend rausgelaufen bin, weil ich gedacht habe, das schaffe ich jetzt wirklich nicht mehr.
Ja.
Pagine. Aber ist ja auch immer dabei. Soll ja auch so sein. Mir kann ja nie alles gefallen.
Und jetzt, ich weiß nicht, wie das ist jetzt so nach einer Woche, so man ist dann auch so, man hat dann wieder so Festival-Brain, so man geht aus dem einen Film raus in den anderen rein, bei dir ja noch Interviews und sowas und irgendwie verschwimmt das auch so und man, weiß ich auch nicht, auch manchmal Probleme, die Worte zu finden. Hast du noch irgendwen, den du cool fandest zu treffen oder irgendeinen Film oder irgendwas, wo du sagst, das war so ein cooler Moment bisher?
Nee, aber ich würde mir einfach so eine auch nochmal so eine leichte Liebesgeschichte wünschen. Mhm. Also wir haben so viel harten Tobak jetzt gesehen.
Ja.
Und irgendwie so was A Star Is Born-mäßiges, was einfach nur mein kleines Mädchenherz zum Erwärmen bringt, fände ich voll super. Aber ich glaube, also, darauf warte ich vergeblich. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr.
Nee, ich glaube, morgen oder so kriegen wir erstmal die Antifa um die Ohren gehauen. Schauen wir mal, wie das ist. Ellen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt sind wir fast sogar bei 40 Minuten. Danke, dass du so lange dir genommen hast. Und wo, auf Twitter kann man dir folgen einfach.
Genau.
Ne? Zum Beispiel, da findet man, was du so machst.
Genau.
Oder man schaut mal die ARD.
Das lohnt sich, weil Fernsehen macht nämlich schlaue Menschen schlauer und dumme dümmer.
Okay, also nur, wenn ihr schlau seid. Dann mal reinschauen. Sonst weiter kannst du hören. Ihr könnt mir auch weiter fragen oder so schreiben auf Instagram oder sowas. Was wollt ihr wissen und so weiter. Danke, Ellen.
Danke dir.
Bis bald. Ciao.
Bis bald.